ich liebe das Design dieser ganzen Stadt. Ich liebe Immobilien und ich finde, es gibt an keinem anderen Ort der Welt so viele tolle und schöne Immobilien wie in Kapstadt. Und seit 2002 fahre ich halt dort jährlich mindestens einmal hin. Und ich glaube 2004, 2005 hat mir damals auch schon gesagt, so, hier möchte ich leben. Aber du kannst halt sicher sein, dass der Vertrag in Ordnung ist. Mhm. Ich kenne keinen überteuerten Markt. Was kann man da für tolle Sachen für relativ weniges Geld bekommen?
Früher haben die coolen Kids auf die Frage, was willst du mal werden, mit irgendwas mit Medien geantwortet. Heute wissen wir, dass man eigentlich irgendwas mit Immobilien machen muss, wenn man langfristig was zwischen Daumen und Zeigefinger haben will. Doch wie ist die Lage in Kapstadt? Wir sind möglicherweise too late to the party oder lohnt es sich noch zu investieren? Und was ist eigentlich mit dieser Geschichte, die man immer wieder hört, was ist, wenn man irgendwann enteignet wird oder die Politik in diesem Land zusammenbricht oder eben nicht mehr so stabil ist wie jetzt. Ganz wichtig, wir geben keine Investmentempfehlung, sondern tauschen nur Erfahrungen aus und übernehmen natürlich auch keine Haftung für getätigte Investments. Wir hätten natürlich auch mit Klaus Lage darüber sprechen können, aber wir sprechen viel lieber mit demjenigen, der da unten schon tausendmal Zoom gemacht hat, und zwar wenn es um Immobilien geht. Ich freue mich auf Dirk Hansen. Hallo, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr, mit einem, der wirklich den Kapstadt-Markt, aber auch ganz generell sich in der Immobilienbranche auskennt, definitiv immer mal wieder so im Auge hat, heute in dieser Form zu sprechen. Der ganz generelle Einstieg ist eigentlich immer in dieser Folge gleich, und zwar heißt ja der Podcast Cape Town Positiv. Was fasziniert dich ganz generell an Kapstadt? Ich darf vielleicht schon verraten, du kämpfst schon die ganze Zeit auch mit deinem familiären, privaten Umfeld. Du willst unbedingt eigentlich fest nach Kapstadt ziehen, oder?
Absolut. Wenn es möglich wäre derzeit, wäre ich weg. Es war eigentlich auch die Planung, mittlerweile schon dort zu leben, zumindest vielleicht zu sagen, so im Oktober, liebes Deutschland, ihr habt mich die letzten oder die nächsten 6 Monate, werdet ihr mir nicht sehen, und dann komme ich irgendwann mal wieder im Frühjahr. Aber derzeit neue Lebenspartnerin gefunden, und die hat mir sozusagen ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, was nicht schlimm ist, aber ich arbeite daran, sie zu überzeugen davon, dass sie mit mir irgendwann den Weg nach Kapstadt gehen wird.
Du kommst ja ursprünglich auch aus dem Leistungssport, hast mal in der ersten Volleyball-Bundesliga gespielt. Auch darüber hast du einen gemeinsamen Freund kennengelernt, also über Volleyballsport, Julius Brink, über den wir auch schon in einer der anderen Folgen gesprochen haben, auch mit dem wir gemeinsam gesprochen haben. Was hat dich damals bewogen, in Richtung Immobilien zu gehen? Was hat dich daran vielleicht auch fasziniert, oder war das ein bisschen, ich wusste erstmal nach dem Sport nicht mit dem großen Loch, was ich machen sollte?
Es ist eigentlich rein, also sehr zufällig. Ich habe eine ältere Schwester, und so nach dem Abitur war ich eigentlich so ein bisschen lost und wusste nicht genau, in welche Richtung es geht. Es war für mich immer der große, oder mit 18, 19 war für mich das große Ziel, im Volleyball weit zu kommen. Mhm. Ich habe damals, glaube ich, mit 18 meinen ersten Erstliga-Einsatz gehabt, im Pokalspiel damals gegen Moers, und hatte dann die Chance, irgendwann mal erste Liga zu spielen, was ich dann auch zum Glück geschafft habe. Das war die Priorität, und meine Schwester hat immer gesagt, damals, mach doch eine Ausbildung als Immobilienkaufmann, weil gewohnt wird immer. Das ist wirtschaftsunabhängig, wie es die wirtschaftliche Lage ist, wohnen muss man halt. Und dadurch, dass ich für Bayer Leverkusen gespielt habe, habe ich die Möglichkeit bekommen, bei der BayWOG, damals BayWOG, mittlerweile haben die, wir hatten glaube ich damals 30.000 Wohneinheiten, hatte die Bayer AG und hat die dann veräußert, und da habe ich dann meine Ausbildung machen können und bin dann so irgendwie da reingerutscht, ne? Eigentlich durch meine große Schwester.
Und würdest du sagen, wenn wir jetzt mal auf den Immobilienmarkt in Deutschland schauen, wir müssen dazu sagen, Transparenzoffensive, wir zeichnen im November 2024 auf, wenn ihr vielleicht mal ein bisschen später einschaltet, sind die großen Jahre vorbei oder kommen sie jetzt gerade wieder?
Ach, ich mache ja mittlerweile, ich habe meine Ausbildung gemacht Ende oder Anfang der 90er, mhm, und habe mich dann, ich glaube, dann habe ich ein bisschen Volleyball gespielt, ne, erstligamäßig, habe ein wenig daneben gearbeitet, weil keine Zeit war. Und dann bin ich 1998 bin ich eingestiegen in den Immobilienmarkt als Immobilienmakler für die Stadtsparkasse Köln. Und da sagte man schon, oh, die goldenen Jahre waren Anfang der 90er. Und ich glaube, ist immer ein Zyklus. Egal, momentan, glaube ich, ist ein unglaublich guter Zeitpunkt, wenn man ein bisschen Eigenkapital hat, in den Markt einzusteigen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Zinsen kurz- oder langfristig wieder deutlich sinken werden. Und dann glaube ich, dass das Rad wird sich nicht neu erfinden. Dreht sich immer weiter und es wird, ich glaube, auch im Immobilienbereich immer weiter nach oben gehen. Es ist immer so. Bei Immobilien, das Wichtigste ist der Einkauf. Wenn ich natürlich zu teuer einkaufe irgendwo, dann muss ich ein paar Jahre warten, um es wieder rauszubekommen. Aber wenn man darauf achtet und sich so ein bisschen, ich meine, durch Immobilien-Scout ist man eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgestellt und kann Preise vergleichen. Und wenn ich da nicht das Teuerste aussuche, dann glaube ich, kann man langfristig eigentlich immer nur Geld machen mit Immobilien.
Und wie überall gehört wahrscheinlich auch immer ein bisschen Mut dazu. Es gibt wahrscheinlich, so wie vielleicht in anderen Investitionsbereichen, auch immer vielleicht das noch bessere Angebot, aber auch vielleicht das noch schlechtere Angebot. Aber wenn man vielleicht schon mal die Möglichkeit hat, ein relativ gutes Angebot wahrnehmen zu können, dann sich vielleicht, natürlich immer vorausgesetzt, man hat auch die finanziellen Möglichkeiten, dann sich vielleicht auch einfach mal trauen, oder?
Absolut. Wenn man nicht beginnt mit etwas, ne? Wie ist es nochmal in Berlin stets groß? Machen ist wie wollen, nur besser. Und es ist tatsächlich so, ich bin als 27-Jähriger bin ich eingestiegen als Immobilienmakler und nach 6 Monaten im Job kam ein erfahrener Makler, der schon lange im Geschäft und sagte, ah, ich habe hier ein Mehrfamilienhaus, geht gerade nicht, aber das würde ich eigentlich gerne selber kaufen. Und dann habe ich mich damals dafür interessiert und ich habe es dann gekauft statt ihm und war 6 Monate im Job. Und meine Mutter damals, um Gottes Willen, Junge, du bist morgen pleite und für immer und ewig weg. Aber ich habe es einfach gemacht und das war eigentlich für mich der Sechser im Lotto damals, weil sich diese Immobilie unglaublich entwickelt hat im Laufe der Jahre und ich dann dadurch Eigenkapital generieren konnte, mehr, um dann noch weitere Immobilien zu kaufen. Also man muss... Klar, man muss Mut haben, man muss einfach machen. Es gibt so viele Leute, die labern mich seit 20 Jahren voll und die Immobilie und die Immobilie, machen es aber nicht. Man muss es einfach machen. Und so wie ich es sehe, man kann mit Immobilien nichts falsch machen.
Ich habe nochmal eine Frage, die mir auch selber schon mal so ein bisschen immer wieder so durch den Kopf geht. Und zwar ist ja das generelle Preisniveau gestiegen. Damit will ich jetzt sagen, ich wohne ja in Hamburg und als ich Anfang der 2010er nach Hamburg gezogen bin, da habe ich gesagt, wie kann man denn in einem angesagten Viertel für eine Zwei-Zimmer-Wohnung 350.000 Euro ausgeben? Wir wissen jetzt alle, du fängst schon so langsam an zu lachen mit den Augen und mit den Lippen sowieso und mit den Wangen. Das sind teilweise Wohnungen, die nicht mal 10 Jahre später für das Dreifache dann wieder verkauft worden sind. Und was ich nur damit sagen will, kann man auch mit wenig Geld heutzutage noch in Immobilien investieren, vor dem Hintergrund, weil wenn dich früher eine Wohnung, ich sag mal irgendwas zwischen 200 und 300.000 Euro gekostet hat, brauchtest du logischerweise nicht so viel im Verhältnis, nicht so viel Eigenkapital, wie du vielleicht heute brauchst, wenn du heute mit 20 oder 40.000 Euro zur Bank gehst und sagst, so, gib mir mal einen Kredit, dann werden die wahrscheinlich eher sagen, ja und wo sollen die anderen 700.000 herkommen, oder?
Ja, das ist ja das ist die entscheidende Frage. Was sagt die Bank? Ne? Wie finanziert mich die Bank? Wie viel Eigenkapital muss ich mitbringen? Aber ich glaube, wenn du dich für die Wohnung interessierst, die 700.000 Euro wert ist, wirst du ja auch so ein bisschen wissen, was du verdienst, deine Möglichkeiten. Und wenn es dir finanziell oder wenn du die finanzielle Möglichkeit hast, jemand etwas zu finanzieren bei 700.000 und du siehst, alle Wohnungen drumherum kosten auch 700.000 und du hast vielleicht noch von deinem Bauchgefühl her, sagst du, das ist aber die vielleicht schönere Wohnung und da steckt noch ein bisschen Potenzial drin, dann warum nicht, wenn man sich es leisten kann. Und das ist ja so, ich vermiete ein paar Immobilien in Köln, der Mietmarkt ist ja Wahnsinn. Ja. Also wenn man eine Wohnung inseriert, man hat ja innerhalb von 2 Stunden mindestens 100 Anfragen und man bekommt Bewerbungsschreiben, wo ich mir manchmal denke, mein Gott, die armen Leute, was tun die alles oder was müssen die alles tun, um eine Wohnung zu bekommen? Ne? Von daher, es ist einfach auch wenn es heute ein anderes Preisniveau ist, als es damals war, aber dann kann man, muss man, oder diese vertane Chance muss man dann einfach sehen. Aber warum, vielleicht hast du ja auch die Chance, dass diese 700.000 Euro Wohnung vielleicht in 10 Jahren 1,4 wert ist.
Ja,
und
ja,
dann
klar.
Kannst du sagen, ah, siehst du, habe ich da alles richtig gemacht.
Ne? Ja.
Dass diese Wohnung aber 500.000 wert ist, das glaube ich nicht.
Das stimmt. Ein Freund von mir, den ich jetzt vielleicht einfach mal nicht nennen möchte, hat da tatsächlich mal sowas wie so einen Lucky Shot gemacht und mal eine nicht renovierte Wohnung, also das war die einzige, wo sich so ein alter Mieter dagegen gewehrt hat, dass man die Wohnung modernisiert, weil er gesagt hat, ich kann mir das dann eben nicht leisten, weil entsprechend dann ja auch die Miete angepasst wird, hat immer dagegen geklagt. Er hatte auch tatsächlich in diesem Haus als einziger keinen Balkon. Es gibt ja diese Balkone, die man so nachrüsten kann, und der hatte auch einen Stellplatz, den er auch nicht genutzt hat, und auf diesem Stellplatz lag dieser Balkon, also den hätte man dann noch irgendwann anbringen können, und dieser Mieter war Kettenraucher. So, da kannst du dir ja vorstellen, der hat in dieser Wohnung 20 Jahre, 25 Jahre Kette geraucht, also das war eine Wohnung, die war wirklich nicht mehr schön, und trotzdem hat mein Kumpel damals gesagt, ich kaufe diese, ich glaube das waren irgendwie 78 Quadratmeter Wohnung in Hamburg-Eimsbüttel für, ich glaube, 180.000 Euro. Und dann ist der Mieter dann irgendwann echt plötzlich da rausgegangen. Also aus dem Nichts, hat doch also gar nicht
verstorben wegen Kettenrauch.
Ja, nee, das nicht. Aber der ist dann irgendwie auch nochmal, also einfach nochmal umgesiedelt oder ist dann irgendwie in die Heimat oder war vielleicht sogar auch krank. Auf jeden Fall ist der da plötzlich raus. Und das war dann quasi wirklich so ein Lucky Shot. Der hat dann diese Wohnung schon dann auch nochmal für ordentlich Geld renoviert, aber im Verhältnis natürlich weniger. Und die alle anderen Wohnungen drumherum, die gingen zu der Zeit für 650.000 Euro so über einen Ladentisch. Das war natürlich dann ein Sechser im Lotto. Ne?
Aber so,
gibt es sowas noch?
Ich glaube, sowas gibt es immer wieder.
Ja.
Aber auch da war es halt der Mut. Warum ist, alle anderen hätten es auch machen können,
aber
dein Kumpel hat es gemacht.
Ja.
Und man muss es, wie gesagt, man muss es dann einfach machen. Ne? Wenn man die Chance sieht, muss man sich auch trauen. Ne? Vor Chancen oder den Chancen hinterherzulaufen, bringt halt nichts. Ne?
Aber
ich bin mir sicher, es gibt immer wieder solche Sachen auf dem Markt. Also auch, ich mache das Ganze ja selbstständig jetzt, glaube ich, ja, seit 2010.
Mhm.
Und früher konnte man natürlich viel mehr Immobilien kaufen, viel mehr war auf dem Markt. Und es war viel einfacher. Aber nichtsdestotrotz kamen immer wieder Sachen auch uns unter, wo wir dachten, das gibt's doch nicht.
Mhm.
Hat das denn nicht schon, ist es wirklich so?
Wie so ein Scheunenfund quasi.
Oder? Wieso ist diese Immobilie nicht verkauft worden?
Ja.
Und dann musst du halt auch manchmal dann sagen, halt, jetzt ist natürlich mit der Expertise, die wir hatten, waren wir immer sehr schnell und konnten dann Sachen auch innerhalb von einer Woche umsetzen. Aber ich glaube, ein bisschen Mut gehört dazu und am Ende des Tages klappt es immer.
Jetzt heißt der Kapstadt-Podcast ja Cape Town positiv. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen in die Richtung angefangen. Wir haben uns ja tatsächlich auch über Kapstadt kennengelernt. Ich finde übrigens, das hört man immer wieder ganz häufig. Deswegen haben wir da auch mal ein T-Shirt zu rausgebracht mit diesem Podcast. Wir kennen uns doch aus Kapstadt. Das kennt man, finde ich, ganz häufig. Das ist so, natürlich wirkt es auch immer so ein bisschen privilegiert, aber jeder, der mal da gewesen ist, weiß, was damit gemeint ist, weil man ohnehin sehr, sehr viele Deutsche, sehr, sehr viele Europäer, auch sehr, sehr viele Niederländer dort unten antreffen kann. Wir haben uns eben dort auch über den gemeinsam schon angesprochenen Julius Brink kennengelernt. Woher kommt deine Faszination für Kapstadt?
Oh, woher kommt die? Also ich bin auch da, meine Ex-Frau, die ich 2002 kennengelernt habe, kannte Kapstadt schon sehr gut, weil sie war Fotomodell und damals zumindest war es so, dass im Winter die ganzen Models da waren, weil da ganz viele Aufträge waren, die man über Casting sich dann holen konnte. Und die habe ich dann damals da einfach besucht. Es war noch ganz witzig, weil einen Tag vorher habe ich, glaube ich, Spiegel TV geschaut. Und da kam es dann noch, oder war eine Reportage darüber, wie viele Menschen dort erschossen werden pro Tag.
Mhm.
Und ich bin dann, werde nie vergessen, ich glaube, ich habe als ich angekommen bin und wir zur ersten Tankstelle abends gefahren bin, habe ich natürlich sofort gedacht, ich werde da auch erschossen und hatte mir Sorgen gemacht. Was aber totaler Quatsch ist natürlich, muss immer wieder schmunzeln, wenn ich an dieser Tankstelle vorbeifahre. Aber meine Ex-Frau hat mich halt dort sozusagen hingelockt. Ich war es beim ersten Mal 3 Wochen da und war sofort verliebt in diese Stadt. Und diese Stadt hat mich, ich war schon mal hier und da, auch früher durch den Sport ja viel unterwegs, aber es hat mich noch nie eine Stadt so mitgerissen und auch diese so ein Heimatgefühl direkt bei mir entwickelt. Und seit 2002 fahre ich halt dort jährlich mindestens einmal hin. Und ich glaube 2004, 2005 hat mir damals auch schon gesagt, so, hier möchte ich leben. Ich möchte weg aus Deutschland, ich will hier bleiben. Leider hat das damals nicht so geklappt. Aber seitdem schlummert das eigentlich in mir, dass ich unbedingt in dieser Stadt, ich kenne keine andere Stadt, die so faszinierend und so schön ist wie Kapstadt.
Ja, auch in aller Regelmäßigkeit ganz vorne bei den beliebtesten Reisezielen, also hinter New York, immer wieder ist Kapstadt relativ schnell genannt und man hat irgendwie das Gefühl, dass natürlich jetzt auch zu der Zeit, über die du gerade gesprochen hast, sich Kapstadt in den vergangenen Jahren auch nochmal exorbitant, was die Tourismuszahlen nach oben bewegt hat. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Kapstadt noch nicht so richtig wirklich von allen Touristen so richtig erschlossen und überlaufen ist. Oder? Würde ich sagen.
Ja, ne? Absolut.
Oder du hast gerade eben auch deine Modelfreundin von damals angesprochen. Ein Kumpel von mir hat das auch gemacht, der dann logischerweise auch entsprechend gut aussieht, dass er als Model gearbeitet hat und in den Wintermonaten dann eben auch dort immer gelebt hat, in den Sommermonaten in Hamburg, in den Wintermonaten in Kapstadt, ist natürlich dann als Model auch toll, lernst viele, vor allen Dingen sehr attraktive Menschen kennen und so weiter und so fort. Und er hat immer zu mir gesagt, eigentlich ist Kapstadt so ein bisschen wie Berlin, nur ohne die Arschlöcher. Also heißt auf der einen Seite so multikulturell, so auch sehr, sehr offen, sehr, sehr lebensfroh und auch sehr, sehr bereit für Vielfalt und alles möglich. Kannst du das aus deiner Sicht noch genauer beziffern, was in dir dieses Feuer so richtig ausgelöst hat? Sind es die Leute, sind es die Strände, oder ist es, weil das wirklich alles zusammenfasst, was man als schön definiert?
Ich glaube, es kommt alles zusammen. Also mich hat immer fasziniert hat mich meistens die Freundlichkeit der Menschen. Mhm. Ich finde, egal wo du hingehst, ja. Cafés, Tankstelle, überall sind die Menschen unglaublich freundlich. Ich liebe das Design dieser ganzen Stadt. Ich liebe Immobilien und ich finde, es gibt an keinem anderen Ort der Welt so viele tolle und schöne Immobilien wie in Kapstadt. Ich frage mich immer, egal wo du hingehst, wie kann man so einen guten Geschmack haben? Mhm. Und auch in der Breite, ob du in ein Café gehst, ein Restaurant oder jemanden irgendwo mal in einem Haus besuchst, du bist eigentlich immer, man denkt immer, wow, wer hat das gemacht? Wer hat das designt? Wie kriegt man das so alles so schön hin? Aber ich liebe die Strände, ich liebe das kalte Wasser. Man sagt ja auch, Kapstadt ist nicht so beliebt, weil das Wasser zu kalt ist. Und ich glaube, die Kapstädter sagen, zum Glück ist es so. Ne? Ja,
sonst hättest du die ganzen Badetouris auch noch.
Genau. Ja. Wenn es noch das Mittelmeer wäre, ne? Von der Temperatur wären noch viel mehr da. Aber ich liebe es einfach, morgens um 7 Uhr am Strand zu sein, ein bisschen Gymnastik oder irgendetwas zu machen, einmal ins Meer springen und der Tag, du kannst einfach toll in diesen Tag starten. Es sind die Farben, deswegen sind ja auch so viele Fotoproduktionen unten. Das Licht ist einfach wunderschön. Ja. Der Tafelberg fasziniert einen, wie die Wolken runtergleiten. Es sind die Winelands, die in einer halben Stunde erreichbar sind. Es ist alles einfach wunderschön. Und das ist einfach die Summe, die, ich glaube, kein anderer Ort dieser Welt zu bieten hat. Zumindest nicht den ich kenne.
Sehr, sehr schön gesagt. Du hast auch eben gesagt, dass du Immobilien liebst. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich natürlich wahrscheinlich auch schon mit sehr, sehr vielen, auch sehr, sehr schönen Immobilien beschäftigt hast. Was war so mal das Besonderste oder das Besondere, das vielleicht auch Exquisiteste oder von mir aus auch Verrückteste oder was dich so nachhaltig beeindruckt hat, was du gesehen hast? Wo war das? Was für eine Immobilie?
Es war tatsächlich eine Immobilie eines Kölners, wo ich einmal auf ein Barbecue eingeladen war. Das ist, glaube ich, auch die teuerste Immobilie, die jemals in Südafrika beurkundet wurde. Und das ist schon was gewesen, wo ich gedacht habe, wow, was muss das für ein Gefühl sein, hier jeden Morgen aufzuwachen? Die Einheit liegt in Clifton und das Besondere an dieser Einheit war, du konntest, wenn du auf dem Balkon stand, links Richtung Camps Bay schauen, Llandudno und rechts in die Stadt. Mhm. Das hat halt, glaube ich, nur diese eine Immobilie und vom Design her, von allein wenn man hochgegangen ist, derjenige hatte auch noch ein paar schöne Autos in der Garage.
War das diese Geschichte mit den Ferraris in Schwarz-Rot-Gold?
Ja, genau. Das war das. Ja. Und das war schon, glaube ich, die beeindruckendste Immobilie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Aber natürlich auch mit dem, was alles drumherum war. Und das werde ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen. Ich habe, glaube ich, damals dem Eigentümer gesagt, dass er ein Arsch ist, weil ich immer gedacht habe, dass wir ein schönes Haus in Kapstadt haben, aber mit seinem können wir nicht mithalten.
Ob es denn am Ende die Ferraris in Schwarz-Rot-Gold sein müssen oder ob es vielleicht auch ein altes Klapprad tut, das ist dann auch wiederum Geschmackssache.
Das ist in Kapstadt auch egal.
Das ist in Kapstadt völlig egal. Ja, genau, aber die Lage. Ist auch echt ein schöner Übergang zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Und zwar bist du denn ja auch irgendwann tätig geworden. Also du hast dir dann auch irgendwann deine allererste Immobilie in Kapstadt gekauft und zwar auf einem besonderen Wege, oder?
Ja, genau. Das war ein Zufall. Und zwar ein Freund von mir, der hat schon bereits eine Immobilie in Kapstadt, in Camps Bay. Und der rief mich irgendwann mal unvermittelt an und sagte, Mensch, Dirk, ich habe gehört, du hast doch auch Interesse an einer Immobilie. Vor mir wird eine versteigert.
Okay.
Das ist wohl ein gängiger Weg in Kapstadt.
Den auch noch immer?
Nicht so, ich glaube auch noch immer. Mhm. Es war keine Zwangsversteigerung, so wie wir das aus Deutschland kennen oder irgendwas, sondern die Familienmitglieder waren weltweit, lebten die. Die Eltern sind verstorben und dann haben die sich halt gedacht, okay, wir machen wie so ein Bieterwettbewerb. Mhm. Und wir sind halt hingeflogen. Wir waren dann insgesamt 4 Jungs, die sich eigentlich mehr recht oder schlecht gekannt haben. Und haben gesagt, okay, wir verfolgen dieses Projekt, sind dann dorthin geflogen und haben an dem Bieterverfahren teilgenommen. Und es war eigentlich ganz witzig, weil du begreifst ja eigentlich gar nicht so richtig, was machst du gerade? Du hebst ein Schild in die Höhe, ne? Und gibst ein Gebot ab. Und das hat dann am Ende des Tages alles super geklappt. Wir haben dieses Haus gekauft. Wir hatten auch schon so eine Vorabplanung von einem Architekten und haben dann in 2017 dazugeschlagen und haben uns dann Generalunternehmer in Kapstadt mit einem Architekten genommen, haben dieses Haus dann komplett abgerissen und dann ein neues Haus dorthin gebaut.
In Camps Bay?
In Camps Bay, ja,
okay. Genau. Schön. Und würdest du sagen, das war damals eine wohlüberlegte oder eine Bauchentscheidung?
Bauch.
Ja?
Komplett Bauch.
Weil du unbedingt sowieso von Kapstadt fasziniert warst?
Also eigentlich wirtschaftlich gesehen war es damals für mich so ein bisschen Harakiri, weil das ist halt das Problem, wenn man im Ausland eine Immobilie kauft, muss man sie halt durch Eigenkapital normalerweise bezahlen. Also man braucht das Geld Cash oder du hast halt eine Immobilie in Deutschland, die du beleihen kannst und dann in Deutschland das Darlehen aufnimmst und dann rübernimmst. Und damals, glaube ich, wir hatten mal mit einem Budget geplant, das hätte ich mir irgendwie zusammenkratzen können, aber das ist auch so ein bisschen das, was mein Leben geprägt hat, Entscheidungen zu treffen und selbst wenn man nicht genau weiß, wie man es hinkriegt, am Ende schafft man es immer. Und dann kam irgendwie, dass ich dann doch irgendwie hinbekommen habe. Und und jetzt haben wir ein schönes Haus in Camps Bay stehen und nutzen das sowohl selbst, aber hauptsächlich auch tatsächlich vermieten wir es über eine Agentur direkt an den Kapstadt.
Und da angeschlossen die Frage, bevor ich gleich auch nochmal zurückkommen möchte, wie man das tatsächlich auch einfach, also wie man es machen kann, wie man in Kapstadt eine Wohnung kaufen kann. Du hast gesagt, es gibt da so ein paar Kniffs, das mit dem Geld ist eben auch so eine Sache, man muss es dann eben bar zur Verfügung haben. Oder ich glaube, ansonsten sind auch die Zinsen einfach extrem hoch, oder?
Ja,
die
Fremdkapitalzinsen. Ich glaube, die liegen bei 10% ungefähr. Ja? Also wenn du jetzt hingehst, also wenn du ein bisschen Geld hast in Kapstadt, dann kannst du es ganz gut anlegen. Ja. Weil du kriegst, ich glaube, wenn du es für ein Jahr fest anlegst, kriegst du 8,5% Zinsen.
Okay.
Aber du hast halt das Währungsrisiko.
Ja, klar.
Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Das ist wirklich auch...
Hast du da mal drüber nachgedacht? Oder hast du es mal gemacht?
Ja, wir hatten mal überlegt, ob wir das Haus eventuell auch mal wieder veräußern, weil wir natürlich mit 4 Jungs, wir sind, oder irgendwann verfolgt man natürlich auch andere Ziele. Ich wollte immer, eigentlich jetzt, ich habe mir damals 2017 gesagt, so, ich bringe jetzt sozusagen Geld nach Südafrika. In 5 Jahren verkauft man das Haus und ich kaufe dann was Eigenes. Mhm. Dann bist du einfach freier Eigennutzung, Nicht-Eigennutzung, als wenn du dich jetzt mit drei anderen dann noch irgendwie absprechen musst. Und damals, als wir gekauft haben, war halt der Kurs bei 1:15. Mhm. Und jetzt ist der Kurs bei 1:20. Also bist du bei über 30% eigentlich deines Kapitals ist fliegen gegangen. Mhm. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir mit der Immobilie ungefähr auch das eigentlich ausgeglichen haben von der Wertentwicklung her. Aber der Markt ist trotzdem anders. für mich ist er nicht ganz so greifbar in Kapstadt wie jetzt in Deutschland. Hier weiß ich, okay, ich gehe nach Köln-Lindenthal, da kriege ich das und das auf einen Quadratmeter und das inserierst du und dann hast du innerhalb eigentlich von 4 Wochen spätestens einen Käufer. Das ist in Kapstadt komplett anders. Also du musst dann schon sehr großes Glück haben, dass deine Immobilie schnell weggeht.
Ja.
Das kann, glaube ich, die nehmen so eine Vermarktungszeit von 1 Jahr, ist dort normal.
Okay, krass.
Und das ist dann schon doch, braucht man schon ein bisschen mehr, einen längeren Atem, ne, als in Deutschland.
Muss man in jedem Fall mit einpreisen. Das bringt mich auch zu der Frage, würdest du sagen, für all jene, die jetzt sagen, zwischen 2024 und 2025, bin ich jetzt zu spät auf der Party? Also ist jetzt quasi, sind die guten Immobilien schon alle weg? Weil ich habe wiederum die Beobachtung gemacht, aber korrigiere mich gerne, wenn das irgendwie falsch ist, aber ich bin jetzt ja nun auch schon seit einigen Jahren in Kapstadt, bedingt durch meine Schwester, die ja in Südafrika lebt, und ich habe gemerkt, also ja, die Preiskurve, die geht langsam nach oben, aber die Übernachtungskosten, die explodieren jetzt gerade erst in den vergangenen Jahren, und damit kannst du ja eigentlich sehen, dass deine Rendite damit nach oben kippt, ne?
Also das, was man wirklich, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, ich habe auch schon mal nach Mietwohnungen geschaut in Kapstadt, um einfach mal zu sagen, so, ich gehe jetzt mal, man muss ja nicht immer direkt kaufen, du kannst ja auch mal für 6 Monate, 8 Monate einfach mal da leben.
Ja.
Aber was Schönes zu mieten in Kapstadt ist fast unmöglich, also auch nicht bezahlbar. Und ich frage mich immer, wie machen das die Kapstädter? Ich glaube, wir haben ein komplett anderes Grundeinkommen als wir jetzt hier in Deutschland. Wo wohnen die? Wo wohnen die? Was mieten die? Ne? Und die Diskrepanz zwischen Kaufpreis und Miete ist exorbitant.
Ist exorbitant.
Ist, ne? ist wirklich es Wahnsinn.
Ja.
Und also wir haben ja eben ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du kriegst halt für 200.000-300.000 Euro wirklich tolle Wohnungen mit 110, 120 Quadratmetern, relativ neu, in Bestlage. Und kriegst aber 4.000 Euro Miete pro Monat dafür. Das ist das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Von daher ist das natürlich eine super Investition.
Ja.
Du musst halt dich nur trauen. Ne? Du hast das Währungsrisiko, du hast die Problematik, was passiert irgendwann mal politisch. Jetzt waren ja gerade die Wahlen, hatten wir auch so ein bisschen vielleicht Sorge, weil damals in Simbabwe war es ja so, ich habe mal vor mehreren Jahren eine Dame kennengelernt, eine ältere, die hatte eine große Farm in Simbabwe und die hat gesagt, die hat aus der Zeitung erfahren, dass sie am Wochenende ausziehen muss.
Ach krass.
Ja. Und ist dann nach hat dann ihren Land Rover gepackt mit allem, was sie irgendwie da reinbekommen hat, und ist nach Südafrika abgehauen. Mhm. Die waren damals sehr wohlhabend und hat dann ein Guesthouse geleitet. Aber nichtsdestotrotz, aber auch da, das ist ein gewisses Risiko. Warum sollte das passieren? Damals in Simbabwe waren es auch nur die Farmen mit großem Land, jetzt keine Häuser in Best irgendwo in Strandnähe oder irgendwas. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal passieren sollte, dann ja, dafür muss noch sehr, sehr viel, andere Dinge müssen dann noch passieren.
Ist das denn auch so, also logischerweise wirst du dich da natürlich mit beschäftigen, aber das ist ja auch wirklich eine der Kernfragen, neben der, haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, neben der Frage, die man immer wieder hört, wie ist es eigentlich, wird man da nicht an jeder Ecke ausgeraubt? Ist es so, wenn man sich den Immobilienmarkt anschaut, dass immer diese Frage ist, wird man irgendwann enteignet? Hast du da auch mal ernsthaft mit jemandem drüber gesprochen, der vielleicht auch schon seit vielen Jahren da unten sich vielleicht sogar noch tiefer im Immobilienmarkt steckt, da richtig auskennt? Ist das immer mal wieder ein Thema oder ist das quasi so ähnlich wie mit anderen Investitionen, bei denen man einfach sagen muss, man hat eine höhere Risikobereitschaft?
Also brauchst du auf jeden Fall eine höhere Risikobereitschaft. Ich habe mir damals gesagt, okay, das Geld, was ich jetzt investiert habe, falls das mal weg sein sollte, dann darf das trotzdem mein weiteres Leben nicht komplett aus dem Ruder, es darf nicht aus dem Ruder laufen. Mhm. Es wäre sehr schade, wenn das Geld weg wäre, aber das ist ein gewisses Risiko, dass das passieren könnte. Aber wiederum, wir haben die Immobilie jetzt ja schon seit 7 Jahren. Mhm. Wir haben sie damals schon irgendwas, also auch als ich 2002, 2003 das erste Mal da war und auch darüber nachgedacht habe, was zu kaufen, war das ja auch schon immer ein Thema. Aber in den letzten 20 Jahren ist nichts passiert. Und warum sollte es in den nächsten 20 Jahren, warum sollte da irgendetwas passieren? Und bezüglich Kriminalität und so, mir ist noch nie was passiert. Und ich war jetzt, glaube ich, 30 Mal in Summe in Kapstadt. Es gibt gewisse Regeln. Wenn es dunkel wird, dann...
Ist der Tag eigentlich vorbei, so sagt man, ne?
So ein bisschen. Ja. In Kapstadt ist eher das Leben, also im Gegensatz, ich bin auch ganz gerne im Sommer mal auf Ibiza. In Ibiza gehst du um 10 Uhr abends los zum Essen.
Ja,
da bist du eigentlich in Kapstadt zu Hause nach dem Essen. Aber nichtsdestotrotz auch, ich bin auch schon mit Julius nachts nach Diskotheken besuchen durch die Stadt gegangen und es ist nichts passiert. Du solltest nicht mit einer dicken, fetten Uhr irgendwo rumrennen, aber das mache ich sowieso nicht. Du solltest nicht...
Auch keine Handtaschen, so als Frau, Kettchen und so, ne?
Und, und sollte was sein, ich meine, es kann überall was passieren, und sollte was sein, muss man vielleicht dann auch mal sein Ego ein bisschen zurückstecken und sollte man, falls, also mir, wie gesagt, mir ist es noch nie passiert, aber sollte man Handy weg sein, ist nicht so schlimm.
Ja, genau. Meine Schwester, die lebt ja in Johannesburg und bei Johannesburg ist übrigens genauso wie Leute, die zum allerersten Mal nach Kapstadt fahren und sagen, ja, aber Johannesburg ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich finde, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Ich glaube, ein Stück weit, es sei denn, ist es wirklich extremer Beschaffungskriminalismus, wenn es darum ums nackte Überleben geht oder wenn vielleicht jemand sagt, so ja, ich nehme dir jetzt das Handy ab, weil davon kann ich irgendwie meine Familie irgendwie auf ein halbes Jahr ernähren, in Anführungsstrichen. Ich habe trotzdem immer wieder, vor allen Dingen auch in Südafrika, die Erfahrung gemacht, dass die Menschen sehr, sehr nett sind, sehr, sehr positiv sind und dass, wenn du ihnen vor allen Dingen auf Augenhöhe begegnest, wenn du sie wirklich wahrnimmst, also auch die vielen bettelnden Menschen an den Straßen, wenn du sie einfach wirklich wahrnimmst, wenn du sie grüßt und auch wenn du mal kein Geld hast, dass du mit denen in den Dialog kommst, dass du dann eigentlich genau das zurückbekommst, was du vielleicht bei jedem anderen eben auch erwarten würdest, nämlich einfach eine großartige Menschenliebe und vor allen Dingen auch noch viel mehr ausgeprägtes soziales Miteinander. Und du hast es gesagt, ich finde es auch, was so Sicherheitsthemen angeht, man hält sich an Regeln, man packt in der Regel auch nichts auf Rückbänke, offen sichtbar an den Straßen und Man hat irgendwie keine großen Klunker, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, in jeder Großstadt gibt es doch irgendeine Ecke, eine Absolut. Finstere Ecke, wo zwielichtige Menschen vielleicht irgendwie durch die Gegend tigern, vielleicht auch manchmal irgendwelche Drogenprobleme haben. Da würde man ja nachts auch nicht irgendwie jetzt groß bepackt mit Geldbündeln um sich schmeißen. Also von daher ist immer die Frage so, worüber redet man? Ne?
Absolut. Ich weiß auch nicht, ob es da weil es einfach nicht Europa ist.
Ja.
Ne? Ich meine, auf Ibiza musst du auch abends aufpassen.
Ja, ja.
Da werden auch viele Touris abgezockt, auf Mallorca, überall in Barcelona, Taschendiebe.
Ja.
Von daher, wie gesagt, mir ist noch nie was passiert. Ich habe noch nie eine Situation irgendwie mitbekommen, die gefährlich war oder irgendwas. Ich finde auch, selbst die, also wer noch nicht in Kapstadt war, wenn man irgendwo einparken will, stehen halt die Jungs da und wollen ein paar Cent, weil sie einem helfen bei der Parkplatzsuche. Selbst wenn man mal kein Bargeld dabei hat, was ja heutzutage sehr häufig ist, weil Kapstadt ist dort doch viel moderner als Deutschland.
Ja.
Dort wird alles über Apple Pay oder so abgerechnet.
Ja.
Und man sagt, sorry, du, ich habe kein Bargeld dabei. Und dann sagt er, ja, ist okay.
Dann, ja, genau.
Dann beim nächsten Mal.
Ja.
Ne? Aber wenn du natürlich ihm...
wenn du ihn so wegwinkst, so
nach dem Motto.
Ne?
Genau.
Wenn
du von oben herab mit ihm, findet er dich natürlich nicht toll. Ne?
Aber das findet hier in Deutschland ja auch keiner cool. Ne?
Genau, würden wir auch nicht toll
finden. Nee, genau.
Ne? Also von daher, und die Freundlichkeit, die grundsätzliche Freundlichkeit ist doch, exponentiell höher.
Finde ich auch. Ja, total. Auch auf viele, viele Nachfragen, viel Interesse. Weiß nicht, finde ich, sind so häufige Fragen auch, wenn die Afrikaner, die ich da kennengelernt habe, oder Afrikanerinnen noch nicht in Europa gewesen sind oder noch nie geflogen sind und das vielleicht auch in ihrem Leben niemals vielleicht können, aber so, wie fühlt sich Schnee an und so eine ganz banalen Sachen.
Ja, ich glaube, es hat ja schon.
Hast du schon mal geschneit?
Ja, es hat schon mal geschneit. Echt? Hat schon mal geschneit, ja.
Okay.
Ist noch gar nicht so lange her, meine ich.
Okay.
Es war dieses Jahr.
Wirklich?
Ich glaube, es hat dieses Jahr geschneit.
2024?
Ja, 2024. Okay. Doch, ich habe, genau, auf Insta habe ich was gesehen, wie sie oben auf dem Tafelberg im Schnee lang getapst sind. Ja, genau. Ja.
Faszinierend. Wir haben über das Thema Enteignung gesprochen. Du hast gesagt, es gibt natürlich dieses Währungsrisiko. Das finde ich übrigens auch ganz spannend, weil auch das ja so ein bisschen ein Abziehbild der gesamten Weltwirtschaft ist. Was ich damit sagen will, wir haben es ja eigentlich in anderen Bereichen auch. Also konkretes Beispiel, du kommst mit einem stärkeren Euro und denkst erstmal so, okay, das ist für mich eigentlich ja ganz cool, weil das Leben hier vor Ort ist im Wechselkurs erstmal günstiger, aber gleichzeitig ist sozusagen da unten ja deine Immobilie in Anführungsstrichen weniger wert geworden.
Ja, ja, ne?
Absolut, und so hast du das ja manchmal auch in der Weltwirtschaft. Ich sag mal so, dann gehen die Zinsen runter, dann sagst du, okay, auf der Bank bekomme ich da nicht mehr so viel, aber dann kannst du wiederum in den Markt investieren, weil dafür vielleicht auch die Preise dann wieder sinken. Ne? Und so, oder das in Aktien gesprochen, die eine Branche geht runter, bedeutet aber gleichzeitig, dass im Hebel die andere wieder nach oben geht. Und kann man das auch so sagen, dass sich das auch ein Stück weit wieder ausgleicht?
Schwer zu sagen. Grundsätzlich ja. Aber dieses, wie gesagt, mit diesem Risiko musst du halt einfach leben, ja. wenn du dort investierst. Und ich glaube, man sollte auch vielleicht jetzt nicht mit der Prämisse hingehen, sich eine Immobilie in Kapstadt zu kaufen oder generell im Ausland, um zu sagen, so damit will ich irgendwie reich werden und damit will ich viel Geld machen.
Das ist mein einer Schuss sozusagen.
Genau, ne? Genau. Sondern es sollte primär halt das Ziel sein, diese Immobilie zu nutzen, dieses tolle Land zu bereisen, so oft man irgendwie will.
Ja.
Und so ein bisschen, für mich war das so, den ersten Fuß im Land zu haben. Mhm. Also für mich war damals, ich glaube, du musst insgesamt, zumindest war es damals so, ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr beschäftigt, ich glaube, du musst 500.000 Euro investiert haben in dem Land, um auch ein langfristiges Aufenthaltsrecht zu bekommen.
Okay.
Also du musst sozusagen Südafrika zeigen, dass du dich selbst ernähren kannst. Mhm. Ein bisschen anders als hier. Von daher, es könnte sich natürlich auch anders entwickeln, alles, ne? Südafrika, keine Ahnung, wenn man sich das Land an sich anschaut, von den Bodenschätzen und allem, könnte man auch sagen, vielleicht, ich weiß noch, ich war 2004, glaube ich, 6 Wochen da stand der Rand noch bei 1:7, jetzt ist aber 1:20.
Ja, ja.
Vielleicht entwickelt sich das Land auch so gut, dass es wieder andersrum kommt und mein Investment in der Immobilie ist plötzlich, ohne dass ich was dazu getan habe, das Doppelte wert. Ja.
Aber wenn du hinfährst, bekommst du für deinen Euro dann auch nicht mehr ganz so viel. Ne?
Das stimmt, das Leben aber es wäre dann ja natürlich trotzdem immer noch günstig.
Natürlich,
im Gegensatz zu hier.
Ja.
Und von daher, Hauptaugenmerk sollte sein, dass man sich was Gutes tut.
Bevor ich gleich nochmal mit dir darüber sprechen möchte, wie man das in der Praxis am einfachsten, in Anführungsstrichen, umsetzen kann, eine Immobilie in Kapstadt zu kaufen. Was würdest du sagen, welche Stadtteile haben sich in den vergangenen Jahren am besten entwickelt? Ich meine, es gab ja immer diese Evergreens, Camps Bay, Clifton, Seapoint. Das war in der Stadt irgendwie immer beliebt. Was würdest du sagen drumherum?
Ich glaube, sind sie immer noch.
Sind sie immer noch,
Sind sie immer noch. Vor 20 Jahren hat man mir erzählt, dass Woodstock das nächste aufsteigende Viertel ist. Und ich würde nicht dort wohnen wollen, auch heute, nach 20 Jahren später nicht. Wäre nicht meins. Ne?
Ja.
Zum einen hast du keinen Blick aufs Meer,
ja.
Wobei nur seitlich, ich glaube, du würdest den Hafen sehen, ne? Und dann das Meer, aber es ist nicht so schön.
Hat man immer so gesagt, so als Künstlergegend, das ist ja auch diese Old Biscuit Mill,
genau,
diese Markt, aber drumherum. Aber
auch hat sich ja irgendwie ein bisschen zum Nachteil entwickelt, die waren eine Zeit lang mal total hip und cool.
Ja, stimmt.
Ich meine, das beste Restaurant Südafrikas ist in Woodstock.
Ja.
Ne?
Der Potluck Club da oben?
Ja, ein Potluck Club und Test Kitchen.
Ja,
ich glaube, es hat mittlerweile abgelöst worden.
Ja.
Aber eine super Location, mitten in so ein bisschen. Also da willst du abends nicht begraben sein, so ein bisschen.
Ja,
Und wie gesagt, damals war Camps Bay ganz hip. Ich habe mal auch eine ältere Dame kennengelernt, man lernte im Laufe der Jahre, die haben damals irgendwie vor 50, 60 Jahren, hat man gesagt, was willst du denn in Camps Bay da wohnen? Da ist doch, da bläst der Wind dich ja weg.
Mhm.
Also damit muss man ein bisschen leben können, wenn man in Camps Bay wohnen möchte. Ne? Also wird es ja schon, doch manchmal ist man froh, dass man da nicht irgendwie, zelten kann man da glaube ich nicht.
Dann
fliegt man komplett weg. Aber ich glaube, diese Ecke, Seapoint, Clifton, Camps Bay, kannst du nichts falsch machen. Ich finde auch Greenpoint toll.
Ja, bisschen höher gelegen. Ne?
Genau. Ja. Du hast die Möglichkeit, das Meer zu sehen. Du hast tolle Cafés, tolle Restaurants, das Leben, die City ist direkt. Bokap ist ja auch so ein Ding, ne?
Ja.
was total gefragt ist.
Ja.
Wo immer mehr schöne Sachen, tolle Hotels entstehen.
Ja.
Aber ich glaube, so groß ist Kapstadt dann doch am Ende des Tages nicht. Ne? Es gibt ja auch Leute, die Hout Bay toll finden. Constantia ist toll.
Ja. Übrigens auch ganz spannend ich habe auch mal so ein paar Studenten kennengelernt, die so auch im Medizinbereich entweder sowas wie so ein, wie heißt das nochmal, PPJ, ne? Praktisches Jahr, gemacht haben, die da oben in Observatory waren.
Ja.
Und das ist auch eine spannende Ecke, weil es auch wiederum so sehr alternativ und künstlerisch ist. Also ist jetzt vielleicht nicht so, dass man sagt, so hier muss ich unbedingt eine Wohnung haben, aber dieser Stadtteil da oben ist auch spannend, finde ich.
Also ich habe tatsächlich durch die ich war eigentlich schon überall irgendwo, habe ich mal gewohnt,
ja.
in jeder Ecke. Und überall fand ich es toll, weil du hast immer einen tollen Blick, entweder siehst du das Meer oder du siehst den Tafelberg. Du hast immer eine gewisse Weite in deinem Blick, was ich schön finde. Eigentlich ist es komplett egal, weil es gibt immer wieder tolle, tolle kleine Ecken, tolle Cafés, Oranjesicht ist auch toll.
Ja.
Es ist eigentlich alles toll und es gibt überall tolle Immobilien. Und es ist ja auch schön, wenn man irgendwo lebt, auch vielleicht nicht aufs Meer schauen kann, aber trotzdem ist ja irgendwie alles stylisch und cool.
Ja.
Von daher glaube ich, muss natürlich jeder so ein bisschen seine Priorität haben, ob er es mehr sehen will oder nicht.
Ja.
Mir wäre es fast, glaube ich, egal. Ich würde auch nach Constantia zielen, hinter den Bergen, weil ich es einfach toll finde. Ich würde auch nach Stellenbosch ziehen.
Ja.
Ich würde auch nach Franschhoek ziehen.
Ja.
Hauptsache, du kannst dort leben und kannst dieses Lebensgefühl genießen.
Definitiv. Und das ist wirklich einzigartig. Dann lass uns mal auf das schauen. Die Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, und deswegen habe ich gesagt, deswegen ist es ja auch so eine Bereicherung, mit dir hier zu sprechen, weil du bist Fachmann, du bist Experte, du hast es selbst schon gemacht, du kennst dich in der Branche aus. Wie funktioniert es, wenn ich jetzt sagen möchte, ich kaufe mir jetzt in Seapoint zum Beispiel diese 2-Zimmer-Wohnung? Was muss ich dann machen, was muss ich dann haben?
Das kann ich gar nicht richtig, also ich kann es ja natürlich sagen, aber damals bei dieser Versteigerung war es so ein bisschen anders.
Ja.
Da haben wir einen Vertrag gemacht und ich hatte glücklicherweise in dieser Vierer-Kombi habe ich einen englisch sprechenden Menschen gehabt, der sich auch mit Vertragsrecht auskannte und die Frau ist Juristin gewesen oder ist Juristin, deswegen habe ich sie benutzt. Aber es ist immer eigentlich, ratsam ist immer, man holt sich einen Rechtsanwalt dazu, der vor Ort ist. Ja, auf jeden Fall. Du holst einen Rechtsanwalt, der vielleicht dann auch deine Sprache spricht und des Englischen mächtig ist und der begleitet dich dadurch. Das sind vielleicht 2.000, 3.000, 4.000 Euro, die du zahlst, aber du kannst halt sicher sein, dass der Vertrag in Ordnung ist und du hast ungefähr 10% Nebenkosten, die du zusätzlich zum Kaufpreis bezahlen musst. Der kann dich dann wirklich beraten. Der kann dann auch kontrollieren, ob alles vernünftig im Grundbuch eingetragen ist. Es ist alles, da wundert man sich manchmal. Man denkt, dann kommt der irgendwie in ein Drittweltland. Aber es ist überhaupt nicht so. Es ist eigentlich sehr, sehr bürokratisch und auch alles sehr safe und sicher dort. Vertraglich, Grundbuchtechnisch. Von daher Rechtsanwalt nehmen. Mhm. Der begleitet dich bei der ganzen Sache. Und dann kannst du nichts falsch machen.
Und du hast gesagt, es kommt ja eben auch auf das Bargeld drauf an. Also wie läuft dann im besten Fall die Bezahlung ab?
Am besten ist, du holst dir eine Bank wir haben uns ein Konto geholt bei einer ortsansässigen Bank, haben das Geld dorthin überwiesen und von da aus haben wir dann den Kaufpreis bezahlt.
Habt ihr dann wirklich bar abgeholt?
Wir haben
ihr habt es dann auf die Bank überwiesen und ihr habt es von dem Konto dann...
Ja, genau.
Okay,
genau.
Aber ihr müsst ja nicht im Koffer durch die Stadt gefahren.
Das wäre mir zu gefährlich
gewesen.
Das hätte ich nicht gemacht.
Das denn definitiv schon. Würdest du sagen, dass es in Kapstadt auch schon eine Ecke gibt, die überteuert ist, wo man sagen muss, so da ist es jetzt verrückt? Oder ich meine natürlich,
Nee, finde ich überhaupt nicht.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, eben angedeutet. Manchmal weiß ich nicht, warum ist die Immobilie, kostet die 1,5 Millionen Euro und die nur 750.000, wo ich eigentlich beide toll finde und auch keinen großen Unterschied sehe. Das erschließt sich mir manchmal nicht so besonders. Aber ich würde nicht, also jetzt gerade auch wenn man aus dem europäischen Bereich kommt oder aus Deutschland vergleicht und jetzt aus einer Großstadt wie Köln, es ist alles super günstig. Also von daher, ich kenne keinen überteuerten Markt.
Vor allen Dingen immer im Verhältnis gesprochen, ne? Also man hat ja vor, ich glaube, so 10, 15 Jahren, 15 Jahren um und bei, hat man immer noch damals gesagt, Berlin ist die Hauptstadt in ganz Europa, die mit Abstand am günstigsten ist.
War sie auch.
Ja. Und ich glaube, wenn man sozusagen das nimmt als Beispiel, kann man das auch noch immer für Kapstadt sagen. Im Verhältnis wahrscheinlich zu den Weltstädten, zu den Tourismuszielen, muss man sagen, oder?
Ja, also das ist ein gutes Argument, definitiv. Ich weiß noch, ich habe damals für eine Firma gearbeitet, 2005. Da haben wir, glaube ich, Immobilien in Bestlage in Berlin, glaube ich, für 2.800 Euro, 3.000 saniert verkauft. Und sind die gar nicht also sind jetzt nicht wie geschnitten Brot weggegangen. Und da haben wir schon immer damals als Verkäufer natürlich das Argument, ne, ist ja schon eine Weltstadt,
Berlin. Ja. Ja.
Und schau dir Paris an, schau dir London an, was da für Preise bezahlt werden. Und keiner hat so richtig dran geglaubt und es ist sehr unglaublich nach oben geknallt.
Mhm.
Und von daher ist das schon ein Argument, das für Kapstadt auch spricht, weil die Preise sind wirklich, was kann man da für tolle Sachen für relativ weniges Geld bekommen?
Und man sagt das wahrscheinlich als Immobilienexperte, wie du einer bist, genauso wie als Investmentexperte. Wichtig ist aber am Ende des Tages auch immer, dass man gut dabei schlafen kann, oder? Also wenn man nachts zu Hause in Deutschland dann liegt und denkt so, hoffentlich ist morgen meine Immobilie noch genauso viel wert wie gestern, dann ist es nichts für einen, oder?
Nee, das glaube ich schon. Also es gibt ja Menschen, die machen sich viel Sorgen, es gibt Menschen, die machen sich wenig Sorgen. Ich war immer jemand, der sich wenig Sorgen macht. Und
wird schon?
Immer. Und ich glaube halt immer, ich glaube immer ans Gute und es wird sich schon gut entwickeln. Und wenn ich was mache, werde ich auch das nötige Glück haben. Von daher, aber natürlich, irgendwann mal in einer ruhigen Stunde denkt man, oh, hoffentlich geht das alles gut.
Ja. Ne?
Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, es ist super. Also Vermietung ist hervorragend. Auch die Bauqualität, das ist ja auch immer so ein Thema. Mhm. Ne? Oh, die Bauqualität, ich habe mir das vor Ort angeschaut, wie die gebaut haben. Ich fand das jetzt nicht viel schlechter als das, was wir hier in Deutschland machen. Mhm. Ich glaube, du brauchst keine Heizung, ne? Du baust viel günstiger brauchst keine Dreifachverglasung, was auch ganz nett ist, ne? Keine Außendämmung.
Spaß ein bisschen Geld, ne?
Ja, genau, Spaß sehr, sehr viel Geld. Und die Immobilie steht jetzt seit 5 Jahren und hält immer noch alles.
Sehr gut, obwohl Camps Bay, wie wir wissen, oder ja ganz generell auch Kapstadt als nicht nur Kap der guten Hoffnung, sondern auch früher als Kap der Stürme bekannt war und auch eben noch ist. Du kennst dich aus, das haben wir gesehen. Du wohnst in Camps Bay, wenn du dort unten bist, bist seit etlichen Jahren ein großer Kapstadt-Freund. Und meine Frage ist, in der Immobilienbranche bekommt man doch auch mal so ein bisschen rotes Teppichgeflüster mit. Hier hat der jetzt mal was gekauft, hier hat da mal was gekauft. Hast du mal von irgendjemandem gehört, von irgendeinem Hollywood-Star, von irgendeinem Prominenten, bei dem du sagen kannst, der wohnt hier mal bei uns in der Nachbarschaft oder Leonardo DiCaprio habe ich beim Einkaufen getroffen oder irgendwie?
Nee, tatsächlich, wir hatten unser Haus vermietet, aber ich habe schon wieder vergessen. Es war irgendein riesen Promi. Ich meine, Catherine Zeta-Jones oder irgendwas.
Jemand
hat bei uns gewohnt.
Okay.
Oder die Schwester irgendwas.
Ja.
Du siehst auch, ich habe auch schon Hollywood-Star Michael Fassbender ist mir schon entgegengekommen in Kapstadt. Und du hörst immer mal wieder von Leuten, die irgendwelche tollen Häuser irgendwo gemietet haben. Aber das bleibt ja nicht aus bei der Stadt.
Also es passt auch ein bisschen zu dir, dass du natürlich auch jemand bist, der auch diskret sein kann und deswegen auch schweigt. Ich will dich da auch gar nicht weiter herausfordern. Kommen wir am Ende noch zu 5 Fragen, die ich mir überlegt habe. 5 Fragen, die wir in Anführungsstrichen auch schnell beantworten können. Du darfst dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Wenn Dirk Hansen nach Kapstadt fährt, angekommen ist, sich eingecremt hat, wo zieht es ihn als erstes hin?
Landatno.
Ja?
Immer Landatno. Also das allererste, was ich mache, ich komme in Kapstadt an, gehe zum Wieder-E-Café und hole mir einen Kaffee, dann fahre ich nach Landatno und springe ins Meer und denke mir jedes Mal, du Idiot, warum machst du das nicht öfters? Der 12 Stunden bist du hier am schönsten, für mich der schönste Fleck der Erde.
Ein auch unfassbar toller Surfspot, schon so ein bisschen advanced. Wo ist dein Lieblingsspot für einen Sundowner?
Landatno.
Ja, wirklich?
Landatno, beziehungsweise eigentlich den schönsten Sonnenuntergang kann man bei mir im Haus sehen.
Ja, wirklich?
In unserem Haus,
ja.
Ne? Weil ich direkt aufs Meer schaue und die Sonne direkt vor mir im Wasser verschwindet.
Was muss man, sollte man in Kapstadt mal erlebt haben?
Was sollte man? Es gibt so viele Dinge. Ich finde, du musst unbedingt in die Winelands mal gefahren sein.
Mhm.
Du musst mal zu Fuß auf dem Tafelberg hochgekraxelt sein.
Mhm.
Finde ich, das gehört dazu. Du musst auf dem Lineset hochgekraxelt sein. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich mal so eine komische Story gehört hatte von meiner Ex-Frau. Fotograf geht hoch mit seiner Freundin, macht einen Heiratsantrag auf dem Weg runter, stürzt sie ab und stirbt.
Mm.
Deswegen war irgendwie, ich habe einen kleinen, oder
Gott.
Mein Sohnemann ist mittlerweile 20,
ja.
Aber damals irgendwie wollte der immer mit und deswegen habe ich mich nie getraut. Totaler Quatsch. Das muss man gemacht haben. Man muss auf jeden Fall ins Wasser gehen, finde ich, egal wie kalt es ist.
Mhm.
ja, das sind eigentlich so die Dinge, die du unbedingt gemacht haben musst.
Es gibt auch wirklich, wie du schon sagst, so einfach unfassbar viel zu erleben. Also ich war ja meine längste Zeit mal 4 Monate am Stück dort und habe zum Beispiel irgendwann mal rausgefunden, dass es auch so ein, in Anführungsstrichen, so ein, ich glaube, das war immer Mittwochabends, so ein Running Club gibt. Die starten immer so eine kleine Runde, so eine 5-Kilometer-Runde. Die startet in Sea Point, führt dann bis nach Clifton. Ich glaube, so bis zu Clifton 2 sind ja unterteilt in die einzelnen Strandabschnitte und dann Höhe Clifton 2 läufst du wieder zurück. Insgesamt, wie gesagt, 5 Kilometer. Und dann läufst du da. Also es geht auch gar nicht darum, dass du der Schnellste bist oder die Langsamste, sondern es geht darum, dass man das als gemeinsames Happening macht. Und dann triffst du dich da und rennst da mit 150 Leuten da über die Gehwege. Und auch zum Beispiel sowas rauszufinden, ist auch total nett. Das muss man jetzt auch nicht immer machen und jedes Mal machen, aber auch irgendwie so die Möglichkeit zu haben, weil ich finde, es ist auch mal wieder so, da lernst du auch wieder neue Leute kennen und alles irgendwie so freundlich. Du läufst ja dem Sonnenuntergang entgegen, dann da oben da durch diese geschwungenen Straßen unterhalb des Lionheads in Clifton, einfach fantastisch schön. Rechts hast du die Strände, das ist einfach toll. Das muss man unter anderem auch mal vielleicht erlebt haben. Kulinarisch, wo gehst du gerne oder vielleicht sogar immer essen, wenn du da unten bist?
Für mich das Highlight ist immer Winemakers Lunch in Rastenfrede. Das ist in Stellenbosch eine Wineyard. Und ich finde, es gibt keine schönere Location auf dieser Welt. Also jeder, der mal vielleicht heiraten möchte, sollte es da tun. Es gibt, du kannst entweder ein Steak essen oder ein Lachs. Und es gibt auch kein Cola, irgendwas. Es gibt nur Wasser und Rotwein. Und ich finde, die Location und das Essen ist ein Traum.
Okay. Wie muss man sich das so vom Interieur vorstellen?
Also sitzt du immer draußen in so einem Garten und sitzt in den Weinbergen mittendrin. Irgendwie ist alles grün, es ist alles schön, es ist alles top gepflegt. Und bekommst einfach ein unglaubliches Essen für einen unglaublichen Kurs.
Ja.
Allein die Anfahrt dorthin, du fährst durch so ein Gate und musst so, glaube ich, 1,5 Kilometer bis zu einem Restaurant fahren. Es ist einfach wunderschön. Hat mich übrigens Julius draufgebracht.
Hat er, glaube ich, auch schon in dem anderen Podcast hier bei uns in einer weiteren Folge erwähnt. Letzte Frage von mir. Kapstadt ist für mich
der schönste Fleck der Welt.
Vielen Dank, Dirk Hansen.
Gerne.